Deutschlandfunk.
18 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. In der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee ist an das gescheiterte Hitler-Attentat vor 81 Jahren erinnert worden. Bundesverkehrsminister Schnieder lehnt EU-Pläne für ein Verbrennerverbot in bestimmten Sektoren ab. Im von Gewalt erschütterten Suweida in Südsyrien sind Hilfslieferungen eingetroffen. Die Meldungen im Einzelnen. Bundesjustizministerin Hubich hat die Erinnerung an den Widerstand gegen das NS-Regime eine bleibende Aufgabe genannt. Die SPD-Politikerin mahnte beim Gedenken an das gescheiterte Hitler-Attentat heute vor 81 Jahren, das Volk trage die Verantwortung dafür, dass von Deutschland nicht noch einmal ein solch monströser Horror ausgehe. Dieser Gedanke müsse auch und gerade die junge Generation erreichen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagte bei der zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte Plötzensee, die Widerstandskämpfer hätten vor 81 Jahren aller Welt bewiesen, dass es auch ein anderes Deutschland gab. Ihre Werte wirkten bis heute in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fort, sagte der CDU-Politiker. Am 20. Juli 1944 hatte eine Widerstandsgruppe um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen zu töten. Er und weitere Beteiligte wurden noch am Abend im Hof des Bendlerblocks erschossen. Das Bundesverkehrsministerium hat Widerstand gegen Pläne der Europäischen Kommission für ein Verbrennerverbot in bestimmten Sektoren angekündigt. Man lehne das strikt ab und setze sich dafür ein, dass das so nicht komme, sagte ein Sprecher von Ressortchef Schnieder der Nachrichtenagentur AFP. Damit reagierte das Ministerium des CDU-Politikers auf einen Bericht, wonach Brüssel ein mittelfristiges Verbrennerverbot für Mietwagenanbieter und Firmenflotten plant. Demnach wäre ab 2030 nur noch die Anschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen wie Elektroautos erlaubt. Die Kommission wolle entsprechende Pläne im Spätsommer vorstellen. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Fahimi, hat Unternehmen davor gewarnt, beim Einsatz von künstlicher Intelligenz vor allem auf Stellenabbau zu zielen. Es dürfte nicht darum gehen, die Personalkosten zu senken, sondern vielmehr darum, Geschäftsmodelle innovativer zu gestalten, sagte Fahimi dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Umfragen zeigten allerdings, dass Firmen davon ausgingen, durch KI künftig in größerem Umfang Stellen abbauen zu können. Stattdessen setze sie sich für eine Nutzung von KI ein, um durch Fachkräftemangel entstandene Lücken zu füllen und Arbeit aufzuwerten. Fahimi betonte, man brauche und wolle künstliche Intelligenz, nur müsse das gemeinsam mit den Beschäftigten organisiert werden. Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan hat Mithilfe beim Wiederaufbau des Gazastreifens nach einem Kriegsende in Aussicht gestellt. Deutschland werde dazu einen Beitrag leisten, sagte die SPD-Politikerin während eines Besuchs in Ägypten. Ihr Ministerium könne etwa helfen, die Wasser- und Energieversorgung in dem Küstengebiet zu verbessern oder auch vorübergehenden Wohnraum zu schaffen, sobald es die Lage zulasse. Voraussetzung sei aber eine sichere humanitäre Lage und ein dauerhafter Waffenstillstand. Derweil kündigte die israelische Armee eine Ausweitung ihrer Offensive im Zentrum des Gazastreifens an. Dabei gehe es um ein Gebiet um die Stadt Dere al-Balach, wo man bisher nicht im Einsatz gewesen sei. Militärsprecher Adrayi rief in dem Gebiet lebende Palästinenser über den Online-Dienst X auf, sich an der Mittelmeerküste im weiter südlich gelegenen Al-Mabwasi in Sicherheit zu bringen. Im Süden Syriens sind in der von tagelangen Gefechten erschütterten Stadt Suweida Hilfskonvois eingetroffen. Der Rote Halbmond schickte nach eigenen Angaben 32 Lastwagen mit Lebensmitteln, Medizin, Wasser, Treibstoff und anderen Gütern. Staatsmedien bestätigten deren Ankunft. Zuvor hatte sich die Lage in Suweida beruhigt. Laut dem syrischen Innenministerium vertrieben drusische Milizen Kämpfer von Beduinenstämmen aus der Stadt. Dort stellen die Drusen die Bevölkerungsmehrheit. Sie sind eine Religionsgemeinschaft, die aus dem schiitischen Islam hervorgegangen ist. Die Beduinenstämme wiederum gehören der sunnitischen Ausrichtung des Islams an. Beide Volksgruppen sind seit langem verfeindet und hatten sich seit vergangenen Sonntag heftige Gefechte mit etwa 1000 Todesopfern geliefert. Zwischenzeitlich hatten sich auch Regierungstruppen eingeschaltet. Israel intervenierte ebenfalls militärisch, um nach eigenen Angaben die Drusen zu unterstützen. Nach dem Gesprächsangebot des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland seine grundsätzliche Bereitschaft zu Friedensverhandlungen erklärt. Allerdings betonte Kreml-Sprecher Peskow, dabei handle es sich um einen langen Prozess, der Anstrengungen erfordere und nicht einfach sei. Auch gehe es für Russland weiterhin darum, seine Ziele zu erreichen. Selenskyj hatte gestern in einer Videobotschaft mitgeteilt, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Umerow, habe Moskau ein Treffen in der nächsten Woche angeboten. Es müsse alles getan werden, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Darüber hinaus erklärte Selenskyj seine Bereitschaft zu einem persönlichen Treffen mit dem russischen Staatschef Putin. Russland und die Ukraine hatten bereits Gespräche in Istanbul geführt, die allerdings keine greifbaren Ergebnisse brachten. Vereinbart wurden lediglich ein Austausch von Kriegsgefangenen und die Übergabe getöteter Soldaten. Der Iran hat sich offenbar auf baldige Gespräche über sein Atomprogramm mit den sogenannten E3-Staaten verständigt. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet, in den Konsultationen mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehe es derzeit noch um den Ort und den Zeitpunkt. In anderen Berichten hieß es, man strebe einen ersten Austausch bereits in der kommenden Woche an. Erst kürzlich hatten Berlin, Paris und London dem Iran mit dem Wiederinkraftsetzen strenger Sanktionen gedroht, sollte es bis Ende dieses Sommers keine konkreten Fortschritte für ein neues Atomabkommen geben. Ziel müsse eine robuste, überprüfbare und nachhaltige Übereinkunft sein. Mit einem Abkommen soll der Iran auf friedliche Weise an der Entwicklung von Kernwaffen gehindert werden. Im Juni hatten Israel und die USA Atomanlagen des Landes angegriffen. Derzeit ist unklar, wie nachhaltig das Nuklearprogramm dadurch zurückgeworfen wurde. In Japan zeichnet sich bei der Oberhauswahl eine Niederlage für die Regierungskoalition von Ministerpräsident Ishiba ab. Nachwahlbefragungen ergaben, dass die Liberaldemokratische Partei und ihr Bündnispartner Komeito die Mehrheit verfehlen könnten. Zur Abstimmung stand die Hälfte der 248 Sitze im Oberhaus. Die Regierung wurde bereits geschwächt, nachdem sie im Oktober ihre Mehrheit im Unterhaus verloren hatte. Damals fuhr die LDP ihr schlechtestes Ergebnis seit 15 Jahren ein. Ishiba führt seither eine Minderheitsregierung. Viele Wähler in Japan sind unzufrieden, etwa mit den steigenden Preisen. Weiteres Wahlkampfthema war die Einwanderungspolitik. Die Regierung steht zudem unter dem Druck, bis Ende des Monats doch noch ein Handelsabkommen mit den USA zu schließen, um Strafzölle auf dem größten Exportmarkt Japans zu verhindern. Radprofi Tim Wellens hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Belgier holte sich auf der gut 169 Kilometer langen Strecke nach Carcassonne den Tagessieg vor seinem Landsmann Viktor Campenaerts. Dritter wurde Julien Alaphilippe aus Frankreich. Der Deutsche Florian Lipowitz kam mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte das weiße Trikot des besten Jungprofis. Im gelben Trikot des Gesamtführenden fährt weiterhin Wellens Teamkollege Tadej Pogacar aus Slowenien. Und hier noch einmal die Übersicht. In der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee ist an das gescheiterte Hitler-Attentat vor 81 Jahren erinnert worden. Bundesverkehrsminister Schnieder lehnt EU-Pläne für ein Verbrennerverbot in bestimmten Sektoren ab. Im von Gewalt erschütterten Suweida in Südsyrien sind Hilfslieferungen eingetroffen. Das Wetter. Für Teile Hessens, des Saarlands und von Rheinland-Pfalz besteht aktuell eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter. In der Nacht nord- und ostwärts ausgreifende Schauer und teils kräftige Gewitter, im Süden Unwetter durch heftigen Starkregen. Zwischen Vorpommern und Ostsachsen noch trocken, im Westen abklingende Niederschläge, Tiefstwerte zwischen 20 und 13 Grad, morgen in der Osthälfte stark bewölkt und gebietsweise ergiebiger Regen, teils auch stark und gewittrig, 22 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.